Ein wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Michael und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast anscheinend, und zwar einen guten Gregor. Guten Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen. Ach, ich bin noch so müde. Ach, ich muss erstmal wach werden.
Wir sind mitten im Gamescom-Stress und ich glaube, Schlaf ist jetzt gerade so ein richtiger Luxus, ne?
Ja, ist ja schön, wenn man das vorher tanken könnte oder so. Wo ich sagen könnte, Ich gehe mal 2 Wochen so in den Winterschlaf und dann kannst du einfach durchpowern während der GC-Woche.
Ja, aber Augenringe sind wahrscheinlich, gehören zur Standardausstattung. Also ich kenne auch niemanden, der in diesen 2-3 Wochen dann mit Terminen nicht mit dicken, teilweise sehr schlecht kaschierten Augenringen irgendwie auftaucht, weil einfach die Leute sehr, sehr wenig schlafen. Also sehr, sehr typisch für diese Zeit.
Ja, das sind wahrscheinlich dann die modernen hier, die Backstage-Pässe oder so, ne? Da werden dann die Augenringe gescannt und geschaut, wer am müdesten ausschaut.
Ja.
Und da reinzukommen, weil das ist ja jetzt eh alles halbwegs nichtig. Müde dürfen wir noch sein, aber jetzt mittlerweile hauptsächlich zu Hause, ne?
Ja, genau. Und die Ironie ist, wenn wir nämlich dann abends auf dem Hotelzimmer sitzen würden, also jetzt in diesem Jahr natürlich nicht, aber wenn wir auf dem Hotelzimmer sitzen würden, haben wir ja nicht genug von Spielen. Meistens packen wir dann noch irgendeine Art von Handheld oder irgendwie so etwas aus und spielen dann trotzdem irgendwie noch weiter, weil wir blöd sind. Und eine Gelegenheit dazu bietet ein Gerät, über das wir heute sprechen wollen, über den RK 2020. Was ein super merkwürdiger Name ist für ein eigentlich auch etwas merkwürdiges Gerät.
Der Name, also sowieso, alleine RK ist ja normalerweise, man denkst du, Raubkopie als erstes. Das Problem ist, ich mache ja auch bei Rocket Beans den Retro-Club, ne, und ich habe ein Schnittprojekt bei mir auf dem Rechner, das RK 2020 heißt, für Retro-Club 2020. Und jetzt bin ich verwirrt, weil ich dann das Video für das RK 2020 gemacht habe, dass ich immer in den falschen Ordner dann gehe.
Oh Mann, ey. Ja, es ist auch ein super kryptischen Namen. Und das ist, ich meine, es ist so die Produkte, wo sie herkommen, das ist ein chinesischer Emulator-Handheld und wir beide haben mittlerweile schon so ein paar von den Dingern auch in Hand gehabt und auch selber gekauft und so und die haben alle so völlig bescheuerte Namen. Also, das ist, also wenn ihr dachtet, PS Vita wäre ein komischer Name gewesen, das ist ein toller Name, wenn man so in Retrospekt muss man drüber nachdenken. Auch PlayStation Portable und alles andere, auch Nintendo DS und so. Im ersten Moment merkwürdig, man denkt sich, warum heißen die Dinger nicht anders, aber es ist ein toller Name, weil das ist besser als PS 9000 hatte ich letztens in der Hand gehabt, zum Beispiel. Einfach nur irgendeine Nummer dahinter. PauKiddy K20 hat oder K12 war das, glaube ich. Das hatte ich auch mal irgendwie in der Hand. Es gibt völlig bescheuerte Namen und man weiß nie so richtig, was einen da erwartet.
Ja, also alleine, wenn wir über die Namen da jetzt anfangen, ich denke, viel soll da einfach auch an klassische Handhelds so ein bisschen erinnern, weil das richtet sich ja primär an Leute, die ganzen chinesischen Nachbauten und Third-Party-Handhelds, wo man selber Spiele drauf tun kann. Statt dem Game Boy hast du das Game Kitty oder den BitBoy oder solche Geschichten. Genau. RK 2020, oh, 2020, das heißt, es ist modern und so weiter. RG 350, was soll mir das sagen? Wirklich, aber Hauptsache es klingt irgendwie nach Technik. Und genauso wie die Namen ist ja auch meist der Inhalt kreuz und quer. Ne? Mal ist ein toller Prozessor verbaut, aber dafür hast du einen Bildschirm, der nachzieht ohne Ende. Dann das andere Mal kannst du das Steuerkreuz wegschmeißen, aber die Buttons sind super. Also es ist sehr quer durcheinander. Und was ich häufig bei mir auf dem Kanal auch mache, ich teste solche Hardware gerne mal durch, einfach auch aus Eigeninteresse. Und ich mache das in letzter Zeit eher weniger, weil man kann nur so viel ein ähnliches Handheld nochmal testen. Ne? Also was bringt es mir jetzt nochmal Modell Nummer 2 von dem gleichen, wo dann eventuell ein bisschen mehr Speicher drin verbaut ist, zu testen. Aber wenn es mal wieder was Interessantes gibt, was komplett anders ist, anderen Inhalt hat, dann schaue ich mir die gerne ab und zu nochmal an. Einfach wie du gesagt hast, so man kommt ein bisschen schwer, gerade wenn man noch unterwegs ist, aus dem Zocken raus. Und dieses Jahr war es eher weniger, aber ich habe auch immer, meist immer entweder eine Switch, einen 3DS oder eben eines dieser Handhelds dabei, wenn ich unterwegs bin.
Ja, wir sind überhaupt nicht spielesüchtig.
Nee. Und ich brauche das für die Arbeit.
Genau, das ist alles Recherche. Dazu muss man sagen, bevor wir jetzt zu den RK 2020 kommen, dass dieser Emulator-Handheld-Markt auch gerade durch die chinesische Plagiatslandschaft relativ groß geworden ist. Und da gibt es 2, 3 echt gute Kanäle auf YouTube, die natürlich neben Dime, die sich aber auch ganz speziell wirklich mit dem Thema beschäftigen. Da gibt es einen Typ aus den Niederlanden, Wicked Video Game Collector oder so heißt der, der macht jeden Tag ein Video über irgendein China-Gadget. Also der bestellt quasi so, dass er jeden Tag ein neues Paket aufmachen kann und der hat sie alle. Also durch den habe ich überhaupt erfahren, dass es irgendwie auch andere Geräte gibt, nach denen man vielleicht auch gucken kann. Und dann gibt es noch einen anderen Typ, der beschäftigt sich eher mit Emulation, ETA Prime oder so heißt sein Name. Yep. Und der, also das sind so die bekannten, die zwei bekanntesten irgendwie. Und der hat aber auch regelmäßig irgendwie solche Geräte mit am Start. Und das ist super unübersichtlich. Also wer sich dafür interessiert, der kann sich darauf einstellen, dass man sich da erstmal durch so gefühlt, also selbst wenn man die Auswahl einschränkt, gut 15 Geräte sich mal genauer angucken muss, um zu sagen, okay, das ist das, was ich eigentlich haben
möchte. Ja, genau. Also es ist, man zäumt das Pferd so ein bisschen von hinten auf, ne? Man schaut eher auf diese Kanäle drauf. Wenn ich auch noch mit reinpacken würde, wäre, wie heißt er, glaube ich, Mad Little Pixel, der auch sehr viel in der Form macht. Und ich habe zum Beispiel leider weder die Zeit noch die Muße, mich wirklich komplett dem Hardware-Test sozusagen zu verschreiben. Es macht zwar Spaß, es ist aber auch immer ein großer Aufwand. Mach mal Speed-Tests oder sowas, probier mal raus, wie geht das installieren. Gibt es vielleicht noch eine Custom-Firmware, die noch mehr Leistung rauszieht, weil das Vorinstallierte dann nicht so richtig funktioniert. Und Respekt vor denen, die da sich durchwarten die ganze Zeit. Allerdings, ich würde auch eher weniger von dem hingehen, okay, ich möchte gerne ein Handheld, das das und das und das macht, sondern fast eher, ich habe irgendwo was gesehen, ich guck mal, wer von den YouTubern was über dieses Gerät spezifisch gemacht hat und mal sehen, was es kann. Ansonsten sucht man sich wirklich dumm und dämlich, wie wenn man sich entscheidet, ob man ein neues Auto oder ein neues Sofa haben will. Ne? Ja, oder noch schlimmer, einen neuen Fernseher. No.
Da kann man sich auch ein bisschen an Brands orientieren. Also es gibt chinesische Firmen wie Paukidi, habe ich gerade genannt, die zum Beispiel eine ganze Produktreihe auch tatsächlich haben. Da weißt du so ungefähr, was dich erwartet. Da gibt es auch offizielle Stores und Frog irgendwas, irgendwas mit Frosch, die auch den Bitboy gemacht haben. Ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Also da gibt es auf jeden Fall Brands, wo man sagen kann, okay, daran kann man auch erkennen, dass es ein Gerät ist, das dann irgendwie jetzt nicht einfach irgendwie auf den Markt geworfen hat, sondern tatsächlich auch eine Firma, die das schon seit etwas längeren Jahren macht. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zum RK 2020. Das ist ein Klon eigentlich von, also wie einige Produkte aus China, aber das ist ein Klon von dem Odroid Go Advance.
Genau. Also mit Odroid selber habe ich nicht so viel Erfahrung, weil Odroid ist ein Minicomputer, ein bisschen nicht unähnlich zu den Raspberry Pis, die ja auch hierzulande sehr viel in Verwendung sind. Also quasi auf einer Platine alles, was du brauchst, um quasi einen Minicomputer zu betreiben. Für 30, 40 Euro kannst du dir die Dinger holen und gerade viele dieser Emulatoren, dann eigenen Minikonsolen, die man selber bauen kann, basieren dann auf dem Raspberry Pi. Da habe ich auch schon seit Jahren eben meine eigenen hier in Verwendung. Und Odroid ist eine Alternative davon, die es auch in miniaturisierter Form nochmal gibt, die dann eben auch bei solchen Handhelds zum Einsatz kommt. Der Vorteil ist bei den Sachen, die können dann mit entsprechenden Ports solche klassischen Softwares wie RetroArch benutzen, was quasi so ein Frontend, also so ein Schirm für viele andere Emulatoren ist, ohne dass da spezifische Lösungen gebaut werden und weil du kannst in den meisten Fällen nicht einfach irgendwelche Windows-Programme drauf installieren, sondern du brauchst spezialisierte Software, weil die haben den Chip benutzt und da steckt noch Hardware drin vom irgendwelchen uralt Handhelds, die auf Kickstarter finanziert wurden und dann weiterleben in solchen China-Gadgets und da kann es sehr schnell undurchsichtig werden. Und wenn es so einen Standard wie den Odroid gibt, wo sich viele Leute darauf versteift haben und das Handheld darauf basiert, hast du tatsächlich viel mehr freier Auswahl, was die Software angeht.
Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, basiert der Odroid auch irgendwie auf Linux, ne? Ich glaube, der läuft irgendwie auf Linux-Basis. Da gibt es auch verschiedene Distributionen, die man sich dann runterladen kann, wenn es so speziell um Emulation geht. Also da gibt es mehrere Betriebssysteme, die meistens aber auch tatsächlich RetroArch dann einbinden oder vielleicht auch die ein oder andere Open-Source-Lösung und so. Aber das ist auf jeden Fall schon eher so in der Bastel-Community verankert. Und der Odroid Go Advance ist ziemlich beliebt, was ein Problem ist, was die Verfügbarkeit angeht. Der ist halt einfach, also ich hätte auch gerne einen bestellt, weil der ist nicht teuer. Der kostet, glaube ich, umgerechnet irgendwie 60 Euro oder so, wenn man dann auch wirklich den Import noch macht. Und der Clou ist halt auch, dass man das ganze Ding irgendwie als Baukasten bekommt. Man bastelt dann wirklich das wie den Pi dann irgendwie auch selber noch zusammen, setzt das Gehäuse zusammen. So ist also, glaube ich, auch ein ganz cooles Nachmittagsprojekt und so. Das Problem ist einfach, das Ding ist halt kaum verfügbar. Also Leute haben Bock drauf, aber es ist halt einfach nicht da. Und wie das so ist, man in solchen Situationen, dass dann in China irgendjemand sich gedacht hat, ey, da gibt's auf jeden Fall Nachfrage und wir bauen ein, das sehr, sehr stark daran angelehnt ist, dass der im Prinzip auch sehr ähnliche Specs benutzt und so ein kleines bisschen anders aussieht und füllen damit diese Lücke. Und der RK 2020, und deshalb reden wir darüber auch, der ist irgendwie total populär geworden. Also der ist quasi überall. Also wenn man sucht den und die müssen ganz viele Muster davon rumgeschickt haben, jeder hat den. Oder?
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch wirklich der Hintergrund, wie du schon gesagt hast, dass der Odroid Go Advance einfach so beliebt ist, weil das RK 2020, wenn du es dir holst, ist im ähnlichen Preissegment, so ab 60 Euro, je nachdem, welche Ausstattung, also mit welchen, wie groß die Speicherkarte oder so ist, wenn du dir den entsprechend bestellst oder wie durchsichtig dein Gehäuse sein darf, zahlst du ungefähr das Ähnliche. Und das ist auch hier so ein Fall eben gewesen. Ja, ich hatte den so ein bisschen im Auge, aber da wurde mir auch angeboten, hey, möchtest du ein Testmuster haben? Okay, ich habe bisher noch nichts mit Odroid gemacht, lass mich das Ding mal angucken, ja. was das denn bietet. Und tatsächlich, also das können wir ja eh gleich dann mal besprechen, dadurch, dass ich mit einer Software wie RetroArch arbeiten kann, mit der ich gut vertraut bin und weiß, was ich da rausholen kann, wenn da die Hardware-Basis halbwegs stimmt, habe ich da tatsächlich mehr rausgeholt in gewissen Dingen aus vergleichbaren Handhelds, die mit dem ähnlichen Preissegment gearbeitet haben.
Ja, das stimmt irgendwie. Also die Konfigurierbarkeit ist auf jeden Fall da. Also es gibt sehr viele andere Emulator-Handhelds, die zum Beispiel überhaupt ziemlich viele Funktionen sperren. Also Porky, die macht das zum Beispiel echt gern, dass du da quasi, dass du zwar schon erkennst, okay, das ist RetroArch, du erkennst die Menüstruktur und so weiter, aber sie sperren so viele Funktionen, dass du da jetzt nicht irgendwie zum Beispiel auf Bildeinstellungen zurückgreifen kannst oder so. Aber das geht hier mit diesem Ding halt auch, weil das glaube ich, also das läuft auf Emulec oder so, so heißt das Betriebssystem. Und da hört man Latein auf. Also
ja, ich will, mit Emulec bin ich auch nicht so vertraut. Das taucht dann in den Menüs auf, wenn du startest. Ich denke mal, naja, RetroArch ist eben eine Software, an der jeder arbeiten kann. Und wie gesagt, das ist ein Frontend, bedeutet im Großen und Ganzen, wer nicht mit RetroArch vertraut ist, das findet man zwar auf vielen solchen Handhelds oder auch auf Raspberry Pis und so weiter. Und auf dem PC ist es auch eigentlich nur die Software, die ich benutze, wenn ich dann heutzutage emuliere, einfach weil du wie so eine Art Grundbasis für einen Emulator, die ganze eigenen Emulatoren, also die Programme, die dann die Konsolen dann nochmal abbilden, damit du die mit den entsprechend ausgelesenen Spielen dann bearbeiten kannst. Anstatt dass du separat jedes ein einzelnes Programm hast, wo du neu deine Bildeinstellungen und deinen Controller und deine Konfiguration machen musst, das machst du einmal in RetroArch und da werden die eigenen Emulatoren als Cores sozusagen eingepflanzt. Die Gehirne der Emulatoren werden dann reingepackt, werden mit deinem Spiel gekoppelt und du musst eigentlich nur einmal deine Einstellungen machen. Du musst einmal das so für dich zurechtlegen, wie das funktioniert und den Rest macht das Programm und so wird das zusammengeführt, sodass man das unter einem Dach hat. Ne? Und davon gibt es natürlich welche mit eigenen Themes. Ich denke, das Emulec ist wahrscheinlich eine angepasste Version, die speziell auch auf solche Handhelds drauf ist. Aber ich hatte jetzt auch nicht die Muße, nochmal mich direkt einzulesen, was genau ist dann Emulec anders. Ist es vielleicht nur eingeschränkt für den Handheld-Betrieb? Wird das auch für andere Sachen benutzt? Ist es zumindest von den Einstellungen, die ich machen konnte, war da das meiste offen, was ich auch bei eigenen Installationen von Retro dann benutzen kann.
Genau, also wer Linux affin ist und da auch wirklich Befehle kennt und so weiter, wer sein Linux-Fu ein bisschen trainieren möchte, der kann das mit Emulec auch tatsächlich machen. Also du kannst das Image, das ist halt auf dem der beigelieferten SD-Karte gespeichert, kannst du dann per Linux-Distribution, also es ist ein Linux-Laufwerk, dann drauf zugreifen und dann auch manipulieren und du siehst auch beim Booten, dass da wirklich diese Linux-Befehle auf, die man auch vielleicht vom Raspberry Pi auch kennt, da sind ja auch sehr viele Images, die da sind. Ist aber auch möglich, dann halt die anderen Betriebssysteme auf den Odroid zu benutzen. Das Ding selber hat gar keine Software irgendwie drauf. Also man muss wirklich immer zwingend die SD-Karte drin haben, wo irgendwie was drauf ist. So ähnlich wie beim Raspberry Pi startet das Ding sonst ansonsten nicht. Also das vielleicht nochmal so als Hinweis. Also die Karte sollte man vielleicht, wenn man nicht so technikaffin ist, sollte man die Karte auf jeden Fall gut aufbewahren, die kleine SD-Karte.
Ja, also auf jeden Fall nochmal, bevor man irgendwas immer macht oder drauf kopiert oder so, nehmt solche Karten raus und macht euch ein Image-Backup auf dem PC. Da gibt es ja gute Tools, womit man einfach komplett so eine Karte klonen kann. Und im Notfall könnt ihr das mit einem SD-Kartenadapter oder sowas dann, wenn ihr es einmal ausgelesen habt, wieder direkt herstellen und den Ausgangszustand haben. Ich habe jetzt bei dem hier nicht nochmal speziell geguckt. Oft gibt es dann auch die offiziellen Webseiten, wo du nochmal so ein Grundimage runterladen kannst. Aber dann fehlen natürlich die eigenen Einstellungen, vielleicht die Freeware-Sachen, die schon mal drauf sind, sind dann gegebenenfalls noch nicht drauf. Ne? Wenn man solche irgendwelche Ports von den Doom-Shareware-Versionen oder sowas ab und zu mal mit drauf hat, die wären dann beispielsweise nicht immer drauf.
Das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist ein interessanter Punkt, bevor wir vielleicht zur Haptik und so kommen. Aber das finde ich, also bei diesen Emulator-Handhelds, es ist. Also das Markenrecht wird nicht zu ernst genommen auf dem Plagiatsmarkt von China, auch wenn die chinesische Regierung da relativ viel gegen macht, aber es ist einfach, ganze Provinzen werden teilweise von solchen Kopiewerken dann auch tatsächlich finanziert. Und sie nehmen ROMs auch nicht unbedingt immer so ernst. Also ich habe schon viele Handhelds dann auch tatsächlich bestellt, dann wirklich ein Image dabei war, wo eine ganze Menge Spiele drauf installiert waren, wo nie und nimmer irgendjemand eine offizielle Lizenz für rausgegeben hat. Also wirklich auch Nintendo und sowas alles. Und hier sind, also bei ein, zwei Images habe ich hier auch gedacht, ob da wirklich was offiziell, glaube ich nicht, ne? Nintendo 64 zum Beispiel.
Ja, es ist merkwürdig. Also es ist da auch sehr kreuz und quer, wie du gesagt hast, ne, was das Markenrecht in China angeht, wo solche Sachen draufgepackt sind. Manchmal gibt es ein paar Spiele, die ganz eindeutig einfach da nicht eigentlich drauf sein dürfen, von sich aus wie so Nintendo-Sachen, die einfach mal, ach, lass uns doch ein paar anbieten, damit die Leute N64-Sachen damit ausprobieren können. Dann gibt es wieder viel so Freeware-Ports von Shareware-Sachen wie so Doom oder Quake, ne, wo die Shareware-Version mit drauf sein kann, von dem auch viel beispielsweise hier beim RK 2020 mit drauf ist. Und anderswo gibt es auch sehr viele so Freeware Public Domain ROMs, also so selbstgemachte Ports von dem eigenen Donkey Kong Klon, der dann für das Super Nintendo hier mit drauf ist. Und auch wenn auf dem RK 2020, was ich auch gekriegt habe, war eine Handvoll Sachen, wo ich auch gesagt hätte, okay, die zwei Dreamcast-Spiele, glaube ich, dürft ihr nicht da offiziell draufpacken oder die N64-Sachen. Aber dafür hast du dann irgendwie Super Nintendo nur irgendwelche 30 Freeware ROMs mit dabei. Also weiß ich auch nicht, was deren Entscheidungsgrundlage ist oder ob sie sagen, wenn wir nur ein bisschen drauf tun, ist schon okay. wie früher, ganz, ganz früher noch zu Anfangs-Internet-Zeiten, wo dann, ja, du darfst ROMs dann nur haben, aber nach 24 Stunden musst du die löschen, ne? Zwinker, zwinker.
Nach 24 Stunden musst du die löschen, das ist die geile Regel, ey, das ist.
Ja, das war das, womit sie sich damals das schön geredet haben, bei den ganzen Ami-Seiten, die ROMs angeboten haben, zu den Internets-Anfangszeiten, also zu der End-90er-Zeit, ne? Weil irgendjemand hatte gehört, ja, die darfst du nur 24 Stunden behalten, wenn du das löscht, ist dann okay. Ist natürlich auch alles an den Haaren herbeigezogen, um sich das dann schön zu reden.
Was das Ganze noch dubioser macht, ist, das Ding kann man ja wirklich offiziell bei Amazon kaufen. Also die meisten Emulator-Handhelds bekommst du über Plattformen wie AliExpress zum Beispiel. Und AliExpress ist natürlich auch seriös, aber da ist die Primärquelle tatsächlich auch China. Also da versenden die Leute auch direkt aus China und so. Und viele Produkte, die du auf AliExpress findest, findest du so in der Form zum Beispiel nicht auf Amazon oder so. Aber das Ding wirklich international, also du kannst wirklich auf jede Amazon-Seite gehen, da gibt's das RK 2020. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch USA und Japan, da waren da zum Beispiel Leute, die das dann da auch bestellen konnten. Und der ist dann auch so, ich habe das zufällig in den Kommentaren von den Videos gesehen, von Leuten, die wir gerade genannt haben, dass die, ich habe mir da auch mal geguckt, was die dazu sagen. Und ich fand, da waren Menschen dabei, die haben gesagt, ich hab's mir jetzt gerade bei Amazon JP bestellt, so. Und das ist halt einfach, und auch, dass sie halt Muster verteilen. Also ich habe die wirklich angeschrieben und gefragt, ob sie mir eins schicken. Und sie haben mir das wirklich so auch wirklich mit den Nintendo 64-Raum 1:1 so geschickt. So. Und das war für die nur ein Problem. Und sie haben es natürlich über Amazon gemacht. Also sie haben dann halt so eine Geschenkbestellung gemacht über Amazon. Das war für die halt einfacher, als dass das irgendwo aus, ich glaube, England oder so ist das Büro gewesen. Es war nach einem Tag auch da und die haben halt einfach einen Bestand. Also es ist irgendwie, es liegt da in den Lagern, ganz offiziell.
Ja, je nachdem, ob sich dann die Rechteinhaber beschweren oder nicht. Ne? Ich denke mal, Nintendo, entweder haben sie das auf dem Kieker, weil Nintendo ist ja da auch meistens, weil die sehr häufig davon betroffen sind, dass auf solchen Geräten eigene Spiele von denen drauf sind. Vor allem, weil die ja auch noch N64-Games als Downloads verkaufen, immer noch für verschiedene Plattformen. Ne? Also es ist nichts, wo du sagst, ja, das wird auch ja gar nicht mehr vercheckt oder so. Offiziell, die chinesischen Verkäufer sind am meisten, wo kein Kläger, dann auch kein Problem.
Ja, ne? Da kann Richter, genau.
Und solange die damit durchkommen und Amazon das von sich aus nicht sperrt, werden die wahrscheinlich das erstmal von da aus weitermachen. Ne? Sonst können die immer noch dann zu AliExpress zurückgehen und dann nur noch aus Ländern verschicken, wo dann es weniger Rechtprobleme gibt.
Genau, also ich will damit nicht sagen, dass es keine Bootlegs oder so auf Amazon gibt. Die gibt's auch. Also ich habe auch schon mal versehentlich irgendwie, ich wollte eine Figur bestellen, habe ein Bootleg gekriegt. Alter. Da sagt Amazon aber auch, okay, nehmen wir ernst, bekommst das Geld zurück. Ja, RK 2020 ist ja ein eigenständiges Produkt, wo bloß das Image halt da drauf ist. Und da könnte der Händler ja auch argumentieren. Ich glaube, das ist auch bei vielen so, dass das Image an sich ein Geschenk ist. Also du erwirbst nur das Gespräch, das Gerät, ne? Und die beilieferte Karte ist ein Bonus, den der Händler persönlich beilegt.
Okay, wenn das sich so erklärt ist, das sind deren Probleme, da müssen die sich damit auseinandersetzen. Ja.
Aber zum eigentlichen Gerät, ne? Als ich es ausgepackt habe, war ich beim angucken, also bevor ich es angefasst habe, ne, habe ich was so, sieht jetzt eigentlich nicht so wertig aus, aber dann habe ich es in die Hand genommen und ich muss sagen, ich habe es jetzt auch gerade in der Hand, ich finde die Verarbeitungsqualität eigentlich echt gut.
Ja, was meinst du? Da würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ich habe auf jeden Fall schon wesentlich klapprigere Handhelds in der Hand gehabt, die auch dann mehr kosten, also gerade aus dem Bereich, aber ich finde das RK 2020, also ich habe jetzt diese Ausgabe, die so leicht durchsichtig ist, dunkelschwarz mit so durchsichtig. Ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch dieselbe, ja, aber gibt es noch ein paar andere Varianten, so mit Metallfinish und so weiter, aber es wirkt stabil auf jeden Fall, das Gewicht ist in Ordnung, selbst auch die Verarbeitung der einzelnen Buttons, das Einzige, wo ich sagen würde, ich bin nicht zu 100% glücklich mit dem Steuerkreuz selber, da mache ich immer bei mir sozusagen den patentierten Street Fighter Test, ne? wie gut kriege ich die ganzen Special Moves dann raus, und da hatte ich das Gefühl, dass ich so ein paar Fehldrucke dann hatte mit dem Steuerkreuz, dass es ab und zu auch mal nach oben und unten gedrückt hat, wenn ich eigentlich nur nach links und rechts machen wollte, aber ansonsten fühlt sich alles sauber verarbeitet an, selbst der Stick ist vernünftig und da habe ich schon auf jeden Fall Schlechteres in der Hand gehabt.
Genau, also so, man darf sich das so ein bisschen von der Tastaturbelegung vorstellen wie einen Game Boy Advance, glaube ich, ne? Also es hat so ungefähr, also man hat wirklich da vier Buttons auf der rechten Seite, man hat Start und Select, und dann hat man auf der linken das Steuerkreuz, und darunter ist der Analogstick, und man hat oben zwei Schulterbuttons, das sind diese verkürzten Schulterbuttons.
Vier Schulterbuttons, ne? Denkt dran.
Genau, vier Stück. Also einen drückt man ja im Prinzip so mit dem Mittelbereich des Fingers runter, ich weiß gar nicht, mit so einem Fingerglied sozusagen, und dann die Fingerspitzen, die drücken dann halt die oberen Schultern runter. Und ich finde es eigentlich schon Haptik super angenehm. Also ich habe jetzt auch nicht so ultra große Hände. Ich weiß nicht, ob man da Schwierigkeiten bekommt, wenn man große Pranken hat. Aber ansonsten ist es eigentlich super angenehm. Was ich auch gut finde an diesem Formfaktor, das ist, also insgesamt ist es auch kaum breiter oder größer als der Bildschirm. Das ist so ein 3,5 Zoll Bildschirm, und das Gehäuse geht kaum darüber hinaus. Ich glaube, zu 2 Millimeter, wenn man es vor sich hat. Und es passt einfach super gut in die Tasche. Also manche Smartphones sind größer.
Ja, der Formfaktor, natürlich vom Formfaktor selber kommt nicht viel an den GB Micro, an den offiziellen Game Boy Micro ran, was ich finde, so von der Größe her, weil den hast du kaum in der Tasche gespürt, wenn du den mit dabei hattest, aber der Bildschirm war auch dementsprechend klein.
Den hat man auch schwer verloren.
Genau, wenn man da nicht vernünftig aufgepasst hat, aber hier finde ich es gut, dass er nicht zu groß daneben ist, das RK 2020, also dass du wirklich in Anführungsstrichen normale Tasche mit reinpacken kannst, und auch so ein paar grundsätzliche Sachen, das Steuerkreuz hatte ich kurz angesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher, welches das war, es war, glaube ich, das RG 350 oder so, die Position von Steuerkreuz und Analogstick, ne? Weil ich spiele viele der Retro-Sachen, die meisten, die draußen natürlich mit dem Steuerkreuz. Und wenn das Steuerkreuz unten ist anstatt oben, also andersrum wie beim RK 2020, dann kriege ich teilweise echte Krämpfe, wenn ich parallel noch die L- und R-Tasten drücken möchte, ne? Weil da so viel Abstand dazwischen ist. Das ist zum Glück ja nicht so. Also du kannst es normal halten, und Analogstick geht ja zum Glück auch ein bisschen anders von der Daumenposition. Also finde ich, ich hatte jetzt nicht so viele Probleme damit hier.
Ja, also ich halte es dann auch nicht so verkrampft fest. Also halte ich Handhelds grundsätzlich nie. Also ich klammer mich nicht sozusagen dran, sondern ich halte die immer relativ locker zwischen den Fingern, sodass da eigentlich zwischen meinen Handballen meistens irgendwie noch ein bisschen Platz ist. So spiele ich bevorzugt, weil sonst verkrampfen meine Finger manchmal. Und es geht mit dem Gerät echt super gut. Also ich bin auch angenehm überrascht von diesem Analogstick. Man muss sagen, also bei solchen Emulatorgeräten ist gerade so Steuerung, gerade die Steuerungseinheiten immer so ein bisschen Hit and Miss. Manchmal sind die Knöpfe super, manchmal ist der Analogstick super und der Rest ist dann irgendwie total kacke. Und hier stimmt irgendwie eigentlich fast alles. Also ich gebe dir recht, das Ding ist so gerade in der Diagonalen ein bisschen schwammig so. Das könnte präziser sein. Ich finde aber bei den Knöpfen echt, muss ich loben, dass die echt genug, Travel haben, ne? Also, dass da so ein spürbarer Weg auch ist. Es klickt auch immer so, es ist aber auch nicht zu laut. Es macht nicht so dieses Arcade-Klick, nicht dieses Klickschalter-Klick, sondern wirklich so, dass immer so ein, du merkst, dass du es runterdrückst, es ist angenehm zu drücken, sind auch leicht nach innen gewölbt. Und so ähnlich ist es bei der Analogstick auch. Ein ganz cooles, ein ganz nettes Extra ist, dass sie dir auch so einen Gumminupsi noch mitbringen, den du über den Analogstick packen kannst. Den habe ich auch tatsächlich sofort draufgetan, weil diese Gummierung Das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Grip noch. Das kann man auch weglassen, aber ich habe mir ist dann auch gefallen, dass dein Finger dann irgendwie immer so drüber weggerutscht ist. Mhm. Fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da den Gummiüberzug noch drüber zu machen. Also wird der Stick wird wesentlich richtiger. Bei den Knöpfen, also den Face-Buttons bin ich auch bei dir. Was man auch immer ab und zu mal bei solchen Handhelds hat, ist zum Beispiel, dass die ein bisschen klebrig sein können bei den Knöpfen. Du drückst sie runter, aber auf einmal kommen die nicht sofort wieder zurück, je nachdem, wie die Bauart ist. Da gab es ja auch mal selbst, was war das? Es war, ich glaube, irgendein PSP-Modell von Sony, das so klein gebaut war, dass unten das Plastik angesägt sein musste, sodass der eine Knopf nicht richtig gedrückt werden konnte und der immer so Fehldrucke hatte. Muss ich mal gucken, welches PSP-Modell das war. Hier ist es aber so, dass eigentlich ich, wenn ich auf die Knöpfe drauf gedrückt hatte, das auch immer vernünftig registriert hat.
Jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich, das war, also bei der PSP war ja auch, die wollten ja, dass es super edel und geil aussieht und haben dann so transparente Shooterbuttons gemacht. Und das war irgendwie zwar ganz cool, aber ich kann mich erinnern, ich meine, das war sogar beim Launch-Modell.
Was
ich habe nämlich damals, ich glaube schon, ich habe nämlich das damals viel im Zug gespielt, ich bin viel gependelt und habe mich da deshalb sehr auf die PSP gefreut und ich weiß noch, wie bei Burnout ich einfach nicht mal aufgehört habe zu sliden oder so. Ich glaube, es war Boost oder so. Es ging einfach nicht weg. Also ich habe immer weiter geboostet, ewig, bis ich den so ein bisschen gelockert habe. Ich glaube, das war diese Version. Das wurde danach dann besser.
Ja, wenn du dir ein neues Gerät gekauft hast, ne? Oder ja,
genau, wirklich.
Selber operiert hast und eigene Gummipads da reingepackt hast.
Ich meine schon, dass es eine der frühen PSPs war. Aber gut, da kommst du nicht ganz dran, dieses Handheld, aber es ist auf jeden Fall echt erstaunlich wertig. Also ich bin angenehm überrascht. Wenn man es umdreht, merkt man schon aber ein bisschen den Bastelcharakter.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich habe es jetzt nicht in der Hand, ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, aber korrigiere mich gerne.
Ja.
Du kannst nicht den Akku selber rausnehmen, der ist irgendwie fest verschraubt. Ne? Du hast ja auch andere Handhelds, wo du zur Not den Akku tauschen kannst, der in den meisten Fällen irgendwie so ein Standard-Handy-Akku ist, falls was damit sein sollte. Du kannst es ja dann über den USB-C-Port aufladen sonst. Die Dauer war auch in Ordnung. Ich glaube, ich konnte so 2 bis 3 Stunden mit so einer vollen Ladung spielen, selbst aufwendige Spiele, das war okay. Finde ich. Bildschirm hat gut auch funktioniert, können wir gleich gerne drüber reden. Mhm. Und was ich aber vermisst habe, du hast da zum Beispiel keine physischen Buttons für Lautstärke und Helligkeit.
Ja. No?
Die sind nicht mit drauf gegangen. Du musst über das RetroArc-Menü oder Shortcuts über den Select-Button und das Steuerkreuz benutzen.
Und das ist auch nicht immer einheitlich. Also wenn man dann zum Beispiel den PSP-Emulator aufmacht, dann führt man da ganz andere Funktionen aus.
Ja.
Und ansonsten, das ist ein bisschen etwas merkwürdig auch so. Also man muss diese Tastenkombination auch lernen, wenn man dann zum Beispiel auch Save States oder so irgendwie machen möchte. Da muss man sich da auf jeden Fall irgendwie vielleicht einen kleinen Zettel daneben legen oder das ein paar Mal machen, dass man es hat. Den Akku finde ich auch schade. Also du kannst es halt aufmachen, das lässt sich halt auch, glaube ich, ganz gut reparieren, wenn man möchte. Es gibt auch viele, die das halt in Videos auch aufgemacht haben. Ich habe es nicht aufgemacht. Findest du auf der Rückseite, du siehst dann halt so einen Klebestreifen durch das halbtransparente Gehäuse, wie dieses, wie der Akku da so draufgeklebt wird. Ich finde es ästhetisch nicht so cool. Es ist, also Vorderseite sieht sehr edel aus, Rückseite ist dann so, wir haben da irgendwie einen Akku auch reingepanscht und das sieht halt nicht ganz so gut aus. Aber gut, die Rückseite, schaust du dir beim Spielen ja auch nicht an. Viel wichtiger ist natürlich der Screen. Der Screen ist nice. Ist das ein IPS-Screen?
Der Screen, der Screen ist top, finde ich wirklich.
Ja,
also gerade bei so vielen älteren, also hier Emulatoren, Handhelds hier, BitBoy beispielsweise, egal was du machst, du hast da Geisterbilder, alles zieht nach und sowas. Und der Screen, wenn du hier alles vernünftig eingestellt hast, ich fand es schön, sehr gute Helligkeit, hat kein Ghosting oder sowas. Auf jeden Fall einer der besseren, die ich in so einem Handheld gesehen habe.
Ja, also auch so, man kann den auch dadurch, dass es ein IPS-Screen ist, auch wirklich auch schräg halten, ohne dass die Farben stark verschwimmen oder sich verändern.
Verfälschen,
ja. Genau. Das Wort habe ich gesucht, danke. Und die haben, also du kannst es dann wirklich auch für unterwegs, das ist ja gerade gar nicht wichtig. Also ärgerlich sind halt so Screens, wo du dann wirklich nur ganz gerade drauf gucken kannst. Gerade so LCD-Screens haben dieses Problem. Hier, das hier ist, da kannst du auch wirklich einen anderen Betrachtungswinkel benutzen und es hält immer noch die Farbtreue beisammen. Das ist wirklich, wirklich gut. Spiegelung habe ich auch als nicht so krass empfunden. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht im Sonnenlicht gespielt habe. Tue ich nie.
Ja, also da auch, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gerade in der Hand. Ich glaube, es ist nicht entspiegelt, aber es sind auch die wenigsten dieser Handhelds. Mhm. Dafür aber, wenn du bei so einem Screen die Helligkeit vernünftig einstellst und nicht jetzt bei 40 Grad in der Sonne damit spielst. Ich konnte jetzt tagsüber bei mir im Wohnzimmer, wo es einigermaßen hell ist zum Beispiel oder auch draußen auf dem Balkon, ganz vernünftig damit zocken, wenn ich die Helligkeit hochgedreht habe.
Ja, richtig satte Farben halt auch. Also das ist so richtig schön. Also gerade wenn man so, also man kann ja ja zum Beispiel natürlich auch Game Boy Advance-Spiele draufspielen. Und ich finde, ich meine, wenn man so ein paar von den klassischen, den Originalmodellen in der Hand hat, gerade der Advance hat ja wirklich sehr, sehr nicht so coole Bildqualität. Es sei denn, man hat natürlich das Backlit-Modell dann irgendwann später gekauft. Das ist dann natürlich ganz gut. Aber GBA war immer so, man hat sich, manchmal fragt man sich bei den ganz alten Konsolen, wie konnte ich das damals eigentlich spielen? Und das hier, die Sachen, die kommen jetzt durch diesen IPS-Screen so heftig zur Geltung. Also man hat manchmal das Gefühl so, wow, sahen die Spiele früher schon so gut aus? Es ist wirklich toll. Und der Formfaktor passt halt gerade für diese GBA-Generation ganz gut. Also weil es halt wirklich dann auch ziemlich genau, also darüber müssen wir gleich noch sprechen, aber theoretisch passt es eigentlich ziemlich gut auf dem Bildschirm drauf, weil es auch nicht über die PS1-Generation hinausgeht, was die Leistung angeht. Oder, nee, stimmt gar nicht, Dreamcast. Das ist ja alles normalerweise dann auch 4:3 gewesen. Also man hat da jetzt auch keine Probleme mit irgendwelchen Widescreen-Sachen. Es gibt auch Emulator-Handhelds, die zum Beispiel einen 16:9-Screen haben und dann das Ganze so strecken und sieht sehr unglücklich aus. Und hier passt aber alles echt gut zusammen, wenn man ein paar kleine Details beachtet.
Ja. Genau. Also was speziell immer sowas angeht, ist, da kann man recht kleinig eben sein. Du hast hier ganz viele verschiedene Systeme hier drauf und die haben alle natürlich hier ihre eigene Aspect Ratio. Mhm. Manche sind 4:3, ein paar sind 16:9, wie beispielsweise die PSP, die man da abbilden kann. Ja. Wobei ich glaube, wenn du die PSP-Auflösung richtig willst, hast du oben und unten immer noch mit dem Screen so leichte schwarze Balken, wenn du das jetzt nicht zerren möchtest. Und da gibt's ja immer so ein bisschen die Problematik. Du hast ja einerseits die sogenannte Integer Scale, die du machen kannst, um das Bild von solchen alten Emulatoren, Handhelds, zu strecken, weil wenn du Game Boy 1:1 die Pixel beispielsweise abbilden würdest, dann hättest du nicht nur links und rechts dicke Balken, sondern auch oben und unten, ne, weil die Auflösung des Bildschirms höher ist als die des Game Boys. Und dann muss eben, wenn du das zumindest auf vertikaler Ebene strecken möchtest, skaliert werden. Und das Schwierige ist, wenn du nicht diese Integer Scale benutzt, also wenn du nicht mit vollen Werten verdoppelst die Pixel mal 2, mal 3, mal 4, da können krumme Pixel entstehen und das sieht man beim Scrolling dann auf einmal, dass du da ein sehr unschönes Schimmern hast. Ne? Sobald da irgendwelche Muster im Hintergrund sind, wabert alles und es bewegt sich und denkst, warum ist das denn irgendwie so? Weil die Pixel nicht gerade hochskaliert wurden. Du kannst dich hier entscheiden, durch RetroArch zum Glück machst du das in der Integer Scale, lebst du mit den schwarzen Balken bei den meisten Handhelds, was dann auch sehr sauber aussieht. Aber zum Glück hat RetroArch etliche Filter, die man dazu schalten kann, sodass es ein bisschen kleiner, weicher gemacht werden kann, diese Shader, die auswählbar sind. Und ich habe für so ziemlich alle Handhelds, die ich da ausprobiert habe, eigentlich immer die richtige Aspect Ratio gefunden mit möglichst wenig schwarzen Balken und das Bild, dass es einigermaßen sauber gewesen ist. Und selbst bei PSP, wo die Performance bei 3D-Spielen nicht ganz so geil ist, meines Erachtens nach, bei 2D-Spielen sahen die Rasiermesser scharf aus und das fand ich echt top, also fast schon besser als bei der originalen PSP.
Ja, also da bin ich auch erstaunt. Also der schwarze Rand fällt aber tatsächlich auch gar nicht so extrem auf, weil der Bildschirm an sich auch einen schwarzen Rand hat. Also das ganze Gerät ist ja, also zumindest in unserer Version, sehr dunkel und es hat auch, der Bildschirm an sich hat auch so einen schwarzen Rand, was ja jetzt nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, weil es ja auch verschiedene Farbwerte gibt. Wenn der Bildschirm, also es gibt auch Bildschirme, die so einen weißen Rand irgendwie zum Beispiel haben. Und das hier ist wirklich, also den Übergang siehst du dann nicht so stark. Und nach einer Zeit ist es mir auch nicht aufgefallen. Das Schimmern, wenn man das wirklich so out of the box startet, die Spiele, dann wird man sich erstmal ein bisschen wundern, weil du dieses schimmernde Pixel-Problem irgendwie hast. Das ist beim ersten Mal, habe ich mir auch nicht großartig drüber nachgedacht, sondern einfach nur die Dinger gestartet. Und dann habe ich aber festgestellt, okay, man muss dann wirklich erstmal diese ganzen, muss dann erstmal die Shader durchgucken. Da gibt es halt diesen einen, der ganz gut interpoliert. Ganz kryptischer Name, ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Ganz langes. Guckt Gregors Video, der hat es nochmal genau erklärt. Aber die
Was hatte ich? Sharp bei Linear Prescaled zweimal, glaube ich. Der interpoliert dann sozusagen ein kleines bisschen. Die Pixelschärfe wird immer noch erhalten. Aber du hast so einen ganz minimalen Blur, der nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Nicht, dass es so aussieht, als ob du da so ein ganz, ganz schwammiges Bild hast. Und der hilft tatsächlich, das Schimmern zu reduzieren, auch wenn du Vollbild hast.
Und wenn man bei normalen Sichtabstand, also wenn man wirklich so, ich weiß nicht, einen halben Meter oder so Abstand davon auch hat oder sowas, meinetwegen auch ein paar Zentimeter weniger, dann fällt es auch nicht auf. Also wenn man da jetzt nicht mit der Lupe guckt oder so, sieht das Bild wirklich insgesamt sehr homogen aus. Und du kannst diese Einstellung auch global nehmen. Also wie gesagt, du kannst dadurch, dass RetroArch ist, natürlich auch pro Konsole, pro emuliertes System nochmal deine eigenen präferierten Einstellungen machen. Man kann aber auch sagen, okay, also das sind auch wahrscheinlich die globalen Einstellungen, die wir jetzt erstmal empfehlen würden. Und dann könnt ihr ja nach System immer noch gucken, ob man da noch Anpassungen macht.
Ja, es hilft tatsächlich, wenn man sich mal, selbst wenn es das erste RetroArch-Gerät ist, was man benutzt, oder wenn man die Software das erste Mal verwendet, dass man sich mal damit beschäftigt, wie die Menüs da aussehen, was für Einstellmöglichkeiten es gibt. Wie du schon gesagt hast, globale Einstellungen sind zum Beispiel ganz cool, damit man das einmal machen muss und sich nicht immer wieder aufs Neue dann darauf einlässt. Aber man kann auch trotzdem separat sagen, ey, vielleicht möchte ich, dass der Gameboy-Emulator doch ein bisschen anders aussieht als der vom Super Nintendo. Wenn man sich einmal damit beschäftigt hat und über den Hubbel gekommen ist, dann ist es ein ganz mächtiges Tool, wo man wirklich sehr fein alles einstellen kann und dann so machen kann, wie man es gerne haben möchte.
Ja, das glaube ich auch. Bevor wir zur Emulation kommen, vielleicht noch zwei Takte zu den anderen Features, die das Gerät an sich noch hat. Also es gibt einen Lautsprecherausgang. Ich würde sagen, der ist da.
Ja, aber es ist wie, ich habe den eigentlichen Lautsprecher da irgendwo nicht ausmachen können. Das ist ja einfach nur ein Schlitz unten am Gerät, ja. Ne? Und irgendwo in der Nähe aus dem Gerät dröhnt es dann raus.
Ja, ich sage auch nur, dass der existiert, weil er wirklich nicht gut ist. Also der ist wirklich, das ist ein Ding, das muss man in Kopfhörern benutzen. Jetzt oben.
Ja, im besten Fall.
Im besten Fall wirklich oben im Kopfhörerausgang. Manche hätte jetzt einen ganz potenten Sound. Der hier ist wirklich, also das ist wirklich so ein Loch im Gehäuse ohne, ich weiß hier nicht, was es ist. Also es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Konstruktion, würde ich nicht empfehlen. Das ist wirklich nur so für Notfall, wenn man unterwegs keine Kopfhörer dabei hat, das dann benutzen. Und ansonsten gibt es einen USB-Anschluss und das ist wirklich nennenswert. weil du denkst, du gehst in das Menü rein und denkst, ja klar mache ich ein Update und ja klar gebe ich meine WLAN-Daten ein, damit ich jetzt mal eben die Cores aktualisieren kann. Ja, und dann stellst du fest, warum kann er sich denn nicht ins Internet connecten? Und die Antwort ist, da ist gar kein Wi-Fi-Modul eingebaut.
Ja, es ist so ein Quatsch. Ey. Also ich habe mich auch gewundert, warum da zwei USB-Anschlüsse eben dran sind, weil normalerweise, also du hast ja immer unterschiedliche Lösungen bei solchen Handhelds, dass sie einen Wi-Fi-Chip eingebaut haben, um da Updates mitzumachen beispielsweise. Die Handhelds sind meist zu klein, als dass du da einen Ethernet-Port oder so hast, als dass du ein Kabel irgendwie anschließen kannst, wie bei Raspberry Pi-Geräten, weil dann brauchst du zumindest kein WLAN. Hier haben sie so gemacht, dass das war wirklich der größte Kampf, selber Spiele da drauf zu bekommen, um mal ein paar Sachen auszuprobieren, weil ich habe meine Games schon vor langer Zeit digitalisiert, dass ich sie für solche Fälle auf verschiedene Geräte da drauf packen kann. Und hier gibt es zwei Alternativen, weil der WLAN-Chip funktioniert nicht, das heißt, Core selber aktualisieren übers Internet einfach durch einen Button geht nicht, das müsste man irgendwie händisch machen, da hatte ich jetzt keinen großen Bock drauf. Entweder nimmst du einen USB-Stick, der speziell vorbereitet ist, wo du eine Ordnerstruktur festlegst und eine Datei erstellst. Und dann kannst du eine Software starten auf dem Gerät, wo dann der komplette Ordnerinhalt auf deine SD-Karte kopiert wird. Aber da bitte auf, ey, also wirklich, was ich da auch dafür Probleme hatte. Also du musst die Ordner genau benennen, wie sie auch in der Ordnerstruktur wären. Also wenn die Spiele für das Mega Drive im Ordner Genesis sind, ja, für den amerikanischen Namen, muss der auch genauso heißen mit der exakten Groß- und Kleinschreibung, weil Linux zum Beispiel auch unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung der Ordner. Ne? Das heißt, wenn du einen hast, wo beim Genesis das G klein und einmal groß ist, dann hast du zwei Ordner auf einmal auf dem Handheld drauf und der sieht die nicht, weil du die mit der falschen Größe des Buchstabens dann gemacht hast. Und dann kriegst du wieder Probleme, wenn du es auf dem PC auslesen und nochmal kopieren möchtest. Alternativ brauchst du den Adapter, der dabei gelegt ist, die SD-Karte rausnehmen und beim PC, da es eine Linux-Partition ist, wo die Spiele drauf vorhanden sind, brauchst du eine Software auf dem PC, die es dir möglich macht, Linux-Partitionen zu lesen und zu schreiben, weil Windows an sich erkennt die nicht von alleine. Und dann solltest du auch aufpassen, wie du die Ordner da benennst. Also bis ich dann einmal meine funktionierende Struktur hatte, wie ich es da drauf kopiert habe, habe ich mindestens einen halben Tag verbraten.
Ja, das dauert ein bisschen. Also ich habe es über dieses Skript gemacht, was dann wirklich diesen Ordner kopiert. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Das ging, war jetzt nicht die geilste Lösung, aber hat funktioniert. Was ich auch gelesen habe, das habe ich nicht ausprobiert, weil mir der Stick leider fehlt. Man kann auch wirklich einen WLAN-Stick einstecken und dann halt seine Daten eingeben und dann tatsächlich updaten. Ich weiß aber nicht, welche Form von WLAN-Stick. Also wahrscheinlich gibt es da irgendeinen generischen Standard, den man dann auch wirklich reinpacken kann und dann kann darüber dann auch quasi eine Internetverbindung herstellen. Das haben einige auch gemacht, die im Netz dann auch reviewed haben. Deswegen hatte ich mir nochmal Videos angeguckt und geguckt, wie andere das gelöst haben. Das geht wohl, aber mir hat dieser Stick gefehlt, um das jetzt irgendwie auszuprobieren. Und das ist halt eine Kostenersparnis, ganz klar. Ne? Also ich glaube, der Android hat ja auch, also der Advance, der Go, der hat ja tatsächlich auch ein WLAN-Modul, sobald ich mich nicht irre. Und das haben sie hier quasi wegrationalisiert, was da auch den etwas schmaleren Formfaktor vielleicht auch erklärt.
Ja, also ich habe auch leider keinen solchen USB-WLAN-Adapter, einfach weil jedes Gerät, das sowas braucht, einfach einen Chip mit dabei hat.
Genau. Ne?
Und sich das für mich nicht wirklich rentiert hat. Und normalerweise würde ich solche Geräte eh wirklich übers Netzwerk nur ansprechen, ob mit Kabel oder mit WLAN. Und dann ist es meist nur ein Rüberziehen von Ordnern, die ich eh schon auf dem Rechner habe, um da mal was auszutesten. Und hier muss man eben diese ganzen Umwege gehen. Keine Ahnung, wie viel das eingespart hat. Hätte sich's rentiert, dass das Gerät vielleicht 1 Euro oder 5 mehr kostet, wenn sowas nochmal drin gewesen wäre. Im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht, weil die meisten Leute, die es kaufen, ach, da ist was drauf, da benutze ich das, was drauf ist und gut ist.
Ja, genau. Also ich finde, das finde ich schade. Das würde das ganze Ding deutlich komfortabler machen. Und was leider fehlt, das ist eine Funktion, die ich eigentlich immer ganz gerne habe, ist ein TV-Out. Komischerweise, wenn man auf der Rückseite guckt, da sind nämlich die ganzen Anschlüsse auch bezeichnet. Da steht auch TV, wo der Kopfhörerausgang ist. Im ersten Moment habe ich gedacht, hä, ist das so ein analoger TV-Ausgang? Nein, das ist der Kopfhörerausgang. Also es war wahrscheinlich mal irgendwie in der Planungsphase angedacht und irgendjemand vergessen, das TV da wegzumachen vom Gehäuse.
Wow. Ja. Oder das Gehäuse ist von einem anderen Gerät, was sie einfach mitbenutzt haben. Ne? Also die Schale damit reingezahlt. Gutes Beispiel ist auch, entschuldige, das RG350, was ein wesentlich teureres Gerät ist, aber jetzt nicht auf Android-Hardware basiert. Das hat zum Beispiel so einen TV-Ausgang und ein Kabel, was mit dabei ist. Aber als ich das Gerät zum Testen hier hatte, war die Firmware noch gar nicht so weit, dass der TV-Ausgang aktiviert ist. Das heißt also, da stand ja auf dem kleinen Zettel, ja, ist da, aber kannst du aber nicht benutzen. Muss noch warten. Ne? Also denke ich, so mit der heißen Nadel gestrickt, dass die Hardware drin ist, aber die Software noch nicht so weit. Und du hast es manchmal auch andersrum.
Ja, genau. Also das ist gar nicht so ein untypisches Element bei so Emulator-Konsolen. Auch ich hatte zum Beispiel die Evercade getestet jetzt vor einiger Zeit. Das ist ein Gerät, das halt auch hier bei uns sehr groß vertrieben und auch mit offiziellen Lizenzen arbeitet. Und das hat zum Beispiel auch einen TV-Out, der eigentlich so mittelgut funktioniert. Also sieht gut aus, aber nicht optimal gelöst. Und das ist auch immer so ein experimentelles Feature bei manchen Emulator-Handhelds. Also manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Manchmal kommt es auch mit Capture-Cards nicht zurecht und so ist also. Aber ich habe es grundsätzlich aber immer ganz gerne, diese Option, dass man dann zum Beispiel sagt, so, okay, das Spiel ist cool und ich bin jetzt gerade an der Stelle, die ich ganz gerne aufzeichnen würde für ein Video zum Beispiel oder so. Dann ist es immer nice, irgendwie dann noch die Option zu haben, okay, ich kann es jetzt mal eben schnell vielleicht noch aufzeichnen über mein Capture-Gerät. Und die Option hat man hier natürlich dann nicht. Also ist für die meisten jetzt nicht so interessant, mehr so für Leute wie uns, die vielleicht dann auch noch Content produzieren. Aber das ist etwas, was ich leider ein bisschen vermisse an dem Gerät.
Ja, also mehr Optionen sind immer besser. Man muss, glaube ich, da auch nochmal bedenken, also ich finde, für das, was du geboten bekommst, wenn du dann das Modell für so um 60 Euro da holst, ist schon ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Technik, die du dann kriegst. Ne, es könnte immer besser sein, natürlich, aber wenn es jetzt ein 100-Euro-Handheld gewesen wäre, dann hätte ich mich geärgert über diese fehlenden Sachen.
Ja, Preis ist halt immer auch schwankend. Ne? Ich würde halt auch sagen, so zwischen 60 und 70 gibt man halt normalerweise aus, je nach Kurs irgendwie, und dafür ist das schon echt in Ordnung. Also da kann man jetzt auch nicht unbedingt verlangen, dass da jetzt noch ein HDMI-Ausgang irgendwie dran ist. Ja,
und ja.
Ladebox wollte ich noch kurz erwähnen, USB-C, das ist gut.
So soll es sein. Eigenes Netzteil musst du natürlich beisteuern, wie so oft bei solchen Sachen, aber immerhin ist eine Buchse und Kabel vorhanden.
Ja, wenn Nintendo das macht, kann man es allen anderen jetzt auch nicht vorwerfen.
Ja, zwei Sachen, die ich noch vermisst hätte, natürlich, du musst immer sehen, wie viel Platz auf so einem Handheld drauf ist. Du hast natürlich dann auch, gegebenenfalls vielleicht wirst du Spiele darauf benutzen, die zwei Analog-Sticks verwenden. Mhm. Ne? Ist natürlich ein extra Luxus, den du haben möchtest. Und wenn wir über die eigentliche Emulation gleich sprechen, N64, naja, also C-Tasten und sowas ist schon schwierig, sowas umzusetzen. Das sind einfach viel zu viele Knöpfe, als die auf so ein Handheld normalerweise drauf passen.
Ja, stimmt. Ne? Also für manche Systeme bräuchte man eigentlich noch ein, zwei Sachen irgendwie mehr in den Steuerungseinheiten. Das bietet es halt irgendwie nicht. Aber da gibt es halt auch, du hast ja gerade den RG genannt, der hat zum Beispiel zwei Analog-Sticks. Es gibt da durchaus Modelle. Also es ist so, es gibt da durchaus Alternativen auf dem Markt, die diese Option bieten. Da muss man aber eben halt auch wegen der Emulationsqualität gucken. Und deshalb ist der RK 2020 eigentlich herausragend, weil die Emulationsqualität ist ziemlich gut.
Ja, würde ich absolut auch sagen. Also ich gucke mir hier gerade nochmal die Specs an. Muss man immer ein bisschen so relativ sehen, weil du nicht gleich sagen kannst, oh, so schnell ist der Prozessor und deshalb funktionieren so schnell die Spiele. Aber die CPU an sich hier mit 1,3 GHz ist so ein Quad-Core ARM-Chip, der da drin ist. Der sollte mehr als kräftig genug sein, zumindest alles bis zu N64 vernünftig laufen zu lassen. Und da würde ich fast sagen, alles, was ich an 8-Bit-Konsolen, 16-Bit-Konsolen, Handhelds ausprobiert habe, waren einwandfrei. RetroArch hatte da auch vernünftige Cores drin. Sie wurden super auf den Bildschirm abgebildet. Solche Sachen wie Atari Lynx zum Beispiel, dass du ja auch hochkant spielen kannst. Das war im Emulator auch vorbereitet und da konntest du dann den Handheld hochdrehen und so damit spielen. Also alles bis dahin ist also für mich irgendwie quasi fehlerlos gewesen.
Ja, war für mich auch einwandfrei. Macht auch wirklich, also da gibt's auch irgendwie, gab's auch keine Probleme. Was man dazu sagen muss, ist, dass bei allen natürlich jetzt nicht die offiziellen BIOS-Files mit geliefert sind. Mhm. Da muss man sich natürlich selber drum kümmern, wie man die drauf bekommt und so. Das RetroArch weist auch darauf hin, dass einige Spiele dann auch normal laufen können, wie zum Beispiel bei der PlayStation 1. Du da aber für die bessere Kompatibilität dann auch tatsächlich die offiziellen Files brauchst. Manche Spiele starten dann zum Beispiel nicht. Also
exakt, ja.
Ja, ja. Also da muss man gucken, dass man da irgendwie die Sachen drauf bekommt mit den entsprechenden Skripten und so weiter. Da gehen wir jetzt natürlich nicht weiter drauf ein. Aber das so als Hinweis. Aber bis dahin geht es auch gut. Und ich war auch echt überrascht über die PS1-Qualität. Also ich habe da so direkt ein paar Klassiker draufgetan, irgendwie, die man auch ganz gut unterwegs spielen kann. So Arcade-Spiele, sowas wie Porsche Challenge oder so. Ne? So schnelle Spiele, die so in 5 Minuten auch gut spielbar sind. Lief alles einwandfrei. Ich hatte nirgendwo, also jedes Spiel, die Spiele, die gestartet sind, ich habe jetzt nämlich nur die Standard-BIOS-Sachen drauf, die liefen aber alle problemlos. Da hatte ich nirgendwo Probleme.
Ja, die Core, die da benutzt wird, die ist, glaube ich, auch sehr verträglich. Also die PlayStation 1-Simulation ist ja seit einiger Zeit eigentlich recht gut durchgearbeitet. Mhm. Und die Standard-Core, die da mit dabei ist, ich muss mal kurz gucken, welche genau das ist, die läuft in den meisten Fällen auch ohne das BIOS. Es wird zwar vermerkt am Anfang, dass da kein BIOS drauf ist, aber selbst 3D-Spiele solltest du vernünftig damit zocken können. Bei 1,3 GHz sollte das mehr als genug sein. Ich hatte auf der SD-Karte noch einen Ordner gefunden, der Sega Saturn heißt, und dann testweise auch ein paar Spiele damit draufgetan, weil mittlerweile gibt es für RetroArch auch sehr, sehr gute Sega Saturn Cores, die sich, finde ich, nicht vom Original unterscheiden, ne? Aber du brauchst normalerweise ein bisschen mehr Power dafür. Die wurden leider gar nicht erst erkannt sozusagen. Also der Ordner war drauf schon, aber anscheinend haben die vorsorglich gesagt, lass es lieber bei dem Handheldchen nicht ausprobieren. Da hätte ich mir gedacht, dass da vergleichbare Spiele wahrscheinlich schlechter als auf der PlayStation gelaufen wären.
Ja, da habe ich auch ein bisschen geforscht. Ne? Ich habe es auch selber nicht zum Laufen gekriegt, weil mein Linux-Fu anscheinend auch nicht gut genug ist. Ich habe noch nicht den schwarzen Gürtel da. Aber die auf YouTube sind ein paar Bastler auch unterwegs gewesen, die dann auch ein bisschen mehr experimentiert haben. Da gibt's wohl jemanden, der hat den Sega Saturn zum Laufen gekriegt. Da war die Performance auch erstaunlich gut. Mhm. Aber wenn auch nicht 1:1 zum Saturn. Also wenn man die Originalspiele kennt, dann merkt man da schon so ein paar Unterschiede. Und was interessant ist, irgendjemand hat auch den Drastic zum Laufen gekriegt. Das ist ein Nintendo DS-Emulator, was schon frickelig ist. Es kommt immer auf das jeweilige Spiel an, ob es spielbar ist oder nicht, weil du natürlich nicht den Dual-Screen irgendwie hast. Aber die Performance war gut. Also der hat da irgendwie, also gerade so RPGs, die jetzt nicht so unbedingt auf die Framerate ankommen, wo du jetzt irgendwie sagen, du wählst Aktionen nacheinander aus, lief einwandfrei. Also das ist auch hier tatsächlich im Skript auch schon vorgegeben, dass du Drastic über ein Skript dann auch installieren kannst. Dazu müsste man halt das Internet angeschlossen haben.
Ja, genau.
Aber es läuft, ja.
Ja, genau. Deshalb habe ich es auch nicht gemacht, weil das Internet da nicht ging. Drastic hatte ich mir tatsächlich auch auf dem Handy installiert, weil das gibt es ja auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ja. Ist mittlerweile auch schon sehr gut durchgearbeitet. Auf dem Handy hast du einerseits den Vorteil, dass du quasi eh die Hochkant-Ausrichtung hast, ne, und dass du beide Screens übereinander zeigen kannst und dass du den Touch benutzen kannst für den unteren Screen. Aber du hast natürlich in den meisten Fällen keine richtigen Knöpfe, wie sie hier wären. Ne?
Genau.
Und was ich ganz gerne, also ich nehme, wie gesagt, ich nehme ja immer ganz gerne den Handheld mit, wenn ich auf Reisen bin, ob es jetzt die Switch, der 3DS oder jetzt so ein Handheld hier ist. Ich habe in letzter Zeit auch häufiger den 3DS mitgehabt, als ich noch reisen durfte, weil Tetris DS ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, gerade in der DS-Version. Mhm. Und das zum Beispiel auf so einem Handheld dann spielen zu können. Du brauchst nicht unbedingt beide Schirme, deshalb kannst du vielleicht einen dann abbilden. Wenn ich das hier so zum Laufen bekommen würde, wäre das fast schon ein Grund mehr, das Handheld hier mitzunehmen, wegen der anderen Optionen, als auch den 3DS mit dabei zu haben.
Ja, und es gibt ja auch so vereinzelte Spiele, so Jump'n'Runs, die sich zum Beispiel nur auf den oberen Schirm beschränken, oder Shoot'em-Ups, die nur den oberen Schirm benutzen und der Rest da unten ist quasi nur so eine Minikarte oder irgendwie so ein Zeug. Das kann man natürlich auch ganz wunderbar damit spielen. Das ist so ganz wenige Funktionen. Es gibt natürlich auch so Spiele, so Visual Novels zum Beispiel, die dann auf 2 Bildschirme gehen. Da funktioniert es natürlich nicht mehr. So Hotel Dusk oder so kann man komplett vergessen.
Mhm. Ja, aber versuch mal da das Ding zuzuklappen für das eine Rätsel.
Ja, genau. Oder Another Code fällt mir auch ein, wo man die Spiegelung der Bildschirme tatsächlich auch braucht, um bestimmte Rätsel zu lösen und so. Und natürlich so Sonderfunktionen wie ins Mikrofon pusten und so. Sowas geht dann natürlich nicht. Manche, oder Touchscreen-Sachen natürlich. Aber manche Dinge gehen schon ganz gut. Also das darf man nicht unterschätzen. Also performancemäßig funktioniert es auf jeden Fall. Und da bin ich angenehm überrascht. Also man kann mit ein bisschen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, wirklich einiges da rausholen. Wo sie Werbung aber für machen, ist, dass das Ding auch Dreamcast und Nintendo Film spielen kann. Und da müssen wir leider sagen, nee.
Ja, es geht, ja, sowohl N64, PSP als auch Dreamcast kannst du abspielen, aber bei allen drei Geräten finde ich die Performance maximal okay bis zu, naja. No? Ja, also ja. N64 zum Beispiel, ich habe da ein paar der, oh, jetzt bohren die gerade bei mir hier, ich hoffe, das ist
kein
nicht zu laut.
Problem, nee, ich höre euch kaum, ja.
Also ich habe solche Sachen, die eigentlich eher nicht so hardwarehungrig sind, ausprobiert, Mario 64, Mario Kart 64 und so weiter, die ja schon wirklich seit 20 plus Jahren gut emuliert werden können. Und auch die, die haben schon funktioniert, ne? Muss man natürlich mit den Knöpfen gucken, wie man es belegt, aber die haben nicht die volle Framerate erreicht, du hattest Slowdowns, der Sound hat geknarzt und alles natürlich nur unter der Voraussetzung, ich habe die Cores benutzt, die da drauf sind. Eventuell ist mittlerweile ein bisschen was Besseres, was mehr Performance rausholt, aber ich konnte bei N64 zum Beispiel, ich konnte spielen, aber ich habe mich nicht so wohl dabei gefühlt.
Also gerade bei so Sachen wie Mario Kart. Ne? Mario Kart ist, kann man eigentlich ganz gut emulieren. Da kriegt man ganz gute Performance-Ergebnisse eigentlich mit relativ potenten Maschinen hin. Und da brauchst du halt einfach auch eine flüssige Darstellung, weil es ein Rennspiel ist. Da hast du schon bemerkt, dass du da teilweise auch ohne das Frameskip irgendwie nicht weiterkommst, dass man da wirklich irgendwie das auch einschalten muss, weil sonst die Dinger, weil das Spiel sonst zu langsam abläuft. Und Mario 64 fühlte sich jetzt auch nicht so smooth an. Also das merkt man dann gerade so beim Timing. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Tasteneingaben so ein bisschen verzögert waren, so ganz minimal. Also es fühlte sich nicht so richtig smooth an. Dass es überhaupt läuft, ist cool und bestimmt holt die Community da auch noch so ein bisschen was heraus, denke ich irgendwie. Also nicht auszuschließen, genau wie du sagst, dass mit einem Update dann viele Sachen auch verbessert werden. Es ist aber auch so, dass die Dinge auch gar nicht auf der entsprechenden Auflösung laufen. Also es ist ziemlich pixelig und sah jetzt einfach auch nicht geil aus.
Ja, du kannst, wenn du in die Retro-Arc-Einstellung gehst, du kannst ja jederzeit ins Menü bei den Spielen und da kannst du auswählen zum Beispiel, in welcher Grundauflösung die Spiele gerendert werden. N64-Games waren ja meist bei 320x240. Was du häufig bei offizieller Emulation hast, die zum Beispiel bei der WiiWare oder bei der Wii U bei den N64-Sachen sind, dass die mit der doppelten Auflösung gerendert wurden, also 640x480. Das könntest du im Emulator hier theoretisch auch einstellen. Da sieht es ein bisschen geglätteter aus, wenn du das magst. Allerdings, dann geht das Handheld schon recht in die Knie, wenn du über 320x240 gehst. Und 320x240 wirkt schon sehr, sehr kantig bei Polygon-Grafik.
Ja, also Nintendo 64 sah für meinen Augen auch am schlechtesten tatsächlich aus. Ein kleines bisschen besser lief es tatsächlich bei der Dreamcast, wenn auch nicht viel. mit dabei war Sonic Adventure 2. Also wirklich im Auslieferungszustand, deswegen erwähne ich das. Und das lief zwar nicht mit der Original-Frame-Rate, aber es lief. Also es war spielbar. Und deshalb war ich ein bisschen überrascht.
Hast du mal andere Erfahrungen mit Dreamcast-Emulation gemacht? Weil da ist ja einiges passiert in den letzten ein, zwei Jahren.
Also gerade auf dem PC sind die Dinger echt gut. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch auf dem RetroPie 4 habe ich mal ein paar Sachen ausprobiert. Das war auch okay. Es war nicht so gut, dass ich sagen würde, okay, das würde es komplett ersetzen. Ich habe immer noch Original-Dreamcast aufgebaut, die über so einen SD-Kartenadapter quasi laufen, weil die Disklaufwerke ja wirklich mittlerweile ziemlich, ja.
Ja, kannst vergessen.
Ja, kann man echt vergessen. Also Original-Dreamcast geht momentan nichts drüber. Ich finde die Emulationsqualität nicht so gut, aber sie ist schon ziemlich gut geworden. Also gerade
Also ich habe viel gerade Anfang des Jahres noch mal ein bisschen damit rumgetestet, weil es gibt einen Emulator mittlerweile, der finde ich fast schon perfekt ist für das, was er macht. ReDream heißt er, also RE und Dream. Den gab es ganz früher auch mal als Core für RetroArch. Allerdings ist das mittlerweile ein kommerzieller Emulator sozusagen, also dass du den Entwicklern noch ein bisschen was zukommen lassen kannst, dass sie dann daran weiterentwickelt. Und ich habe mir da auch eine Lizenz dafür geholt. Und den kannst du auch auf betagteren PCs alles mit Ausnahme von Windows CE spielen. Das ist leider die große Ausnahme, die da noch nicht unterstützt werden. Aber die laufen meines Erachtens auf dem PC wenn nicht gleichwertig, vielleicht sogar besser als auf dem originalen Dreamcast. Du kannst sogar ohne Probleme, selbst bei meiner alten Gurke hier, konnte ich auch 4K-internes Rendern schalten bei manchen Games. Und das hat einwandfrei funktioniert. Und ich denke, wenn die aktuelle Version von dem als Core verfügbar wäre für solche Handhelds oder für Raspberry Pi-Geräte, würdest du vielleicht noch mal ein bisschen mehr Leistung rausholen können. Die Core, die hier drin ist, ist der Flycast-Emulator, wenn ich mich nicht irre, der okay ist, aber eben die angesprochenen Sachen, wo der hat, sowas wie Sonic Adventure ist langsam gelaufen. Ich habe ein paar Spiele installiert wie Virtua Tennis und Virtua Fighter 3TB oder sowas. ähnliche Performance wie bei den N64, will ich sagen, du hast selten mal die 60 FPS erreicht. Ab und zu mal bei manchen Szenen, wo du sagst, ach, das war jetzt gerade so flüssig, aber es ist schon sehr stark hin und her geschwankt und konnte eben entsprechend ein bisschen haken. Und du musst ja auch die Auflösung auf 320x240 runterpacken, ansonsten wird es sehr, sehr hakelig.
Genau, also es sieht ziemlich pixelig aus. Das ist bei Sonic dann auch direkt aufgefallen, dass gerade so in der Ferne so, wenn Sonic da am Anfang den Hügel da in, was ist das, Los Angeles oder sowas, runter.
San Francisco, glaube ich, soll es sein.
Ach stimmt, San Francisco, also in der amerikanischen Großstadt, er wird ja da irgendwie, surft da runter, Rockmusik setzt ein und wir kennen diese ikonische Szene. Es sieht aber nicht so schön aus wie auf dem großen Bildschirm.
Oh Mann. Ja, danke, jetzt habe ich rolling around in the speed of. Da habe ich alles im Kopf jetzt, verdammt nochmal.
Bitte, danke für diesen Ohrwurm.
Bitte sehr.
Es ist okay für, wenn man unterwegs jetzt seinen Dreamcast fix haben will, wenn man sagt so, oh Gott, ich kann keinen Tag überleben, wenn ich nicht einmal kurz diesen Startlevel von Sonic gespielt habe oder so. Ich brauche das für den Start in den Tag. Das tut schon auf ein Hotelzimmer, das ist okay, aber es ist auch nicht die beste Möglichkeit, Dreamcast zu spielen.
Ja, es gibt eine Handvoll 2D-Sachen, sowas wie Choo Choo Rocket vielleicht. Wahrscheinlich will man besser damit beraten, weil es auch eh so ein typisches Handheld-Game ist. Mhm. Ich hätte ganz gerne Virtual Tennis eben für unterwegs gehabt, weil das wäre so der Hammer. Wow, ein richtig groß ausgewachsenes Sportgame mit 3D-Optik. Aber es läuft auch eben sehr sluggish, auf gut Neudeutsch gesagt. Mhm. Sodass ich die Dreamcast-Funktion sehe ich mehr als so kleinen experimentellen Spaß an. Aber da bin ich auch zu wählerisch, glaube ich, als dass ich meist diese Performance am Bußen mitnehmen würde, nur damit ich es unterwegs spiele.
Ja, ich bin traurig wegen den Fighting Games. Also sowas, es reicht halt einfach nicht aus, um sowas wie Soul Calibur oder viele der Capcom-Sachen. Also 2D habe ich nicht probiert, aber es gibt ja auch sowas, so viele 3D-Konvertierungen, so etwas wie Rumble School, wie heißt das nochmal? Rumble School oder so?
Rival Schools,
genau, stimmt. Project Justice, das ist irgendwie, also das ist schade. Sowas spiele ich halt super gerne unterwegs, weil das halt irgendwie auch Sachen sind, die schnell gehen, wo man auch wirklich 10 Minuten reinstecken kann. Und außerdem ist es nie verkehrt, Fighting Games unterwegs zu üben. Das ist schade, dass sowas halt hier an dieser Stelle nicht läuft. Also das wäre so mein Wunsch gewesen, aber das sind natürlich auch anspruchsvolle Spiele. Auch genauso wie Shoot'em'ups, also Bullet-Hell-Shooter, so Mars Matrix oder sowas. Das ist doch, also da, es gibt ja auch Arcade-Emulationen zum Beispiel, die wirklich sehr gut auch auf dem Gerät läuft, so CPS zum Beispiel und so, da gibt es überhaupt keine Probleme, da muss man eher auf solche Sachen ausweichen. Da laufen solche Bullet-Hell-Shooter oder Arcade-Shooter auch wirklich sehr gut drauf, sowas finde ich für unterwegs halt total ideal. Es ist nur wirklich schade, dass diese 3D-Sachen nicht laufen und
ja.
Da können wir vielleicht auch,
Ah, nee, die PSP sollten wir.
Genau, das stimmt. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich wollte auch noch kurz sagen, lass uns kurz zwei Takte zur PSP sagen. Da ist es auch Hit and Miss. Also, die Spiele, die laufen gut und manche Titel liefen gar nicht. Da habe ich so sehr gemischte Ergebnisse gehabt. Wie ist es bei dir?
Ja, würde ich auch genauso sagen. Du hast ja schon gesagt, wenn du da in die Spiele reingehst, auf einmal sind ja die ganzen Shortcuts anders. Das liegt daran, dass da ein anderer Emulator benutzt wird, der PPSSPP-Emulator, den es auch schon seit vielen, vielen Jahren gibt und der auf 1000 Plattformen umgesetzt wurde, was eigentlich so der Standard-Emulator für PSP ist, der an sich auch sehr gut funktionieren kann, nicht diese 1000-prozentige Kompatibilität hat, also selbst mit den perfektesten Einstellungen gibt es manche Spiele, oh, da hast du Schwarzbilder dazwischen oder die Polygone werden nicht vernünftig dargestellt, selbst auf vernünftigen Maschinen. Und hier war es so, dass ich zumindest Games, die dann stark auf Polygone gesetzt haben, die haben schon enorm geruckelt. Ich habe solche Rennspiele wie Outrun beispielsweise probiert und das war eine Slideshow, selbst mit Frameskip eingeschaltet. Wenn ich dann auf 2D-Games gegangen bin, aber da war es auch ein bisschen unterschiedlich, sowas wie Final Fantasy 2 habe ich ausprobiert, was auch komplett auf 2D setzt und da hatte ich trotzdem meine kleinen Rucklau und Haker, aber dann so die Parodius Collection, die ich ausprobiert habe, also so vertikal-horizontal Shooter in 2D, die haben einwandfrei funktioniert. Da muss man einfach mal gucken und testen, mit was man am ehesten zurechtkommt. 3D-Spiele würde ich vermeiden drauf.
Ja, also ich habe so ein paar verschiedene 3D-Spiele halt durchgetestet irgendwo, bin auch zu einem selben Ergebnis gekommen. Beiliegen tun so Sachen wie Dynasty Warriors, Strike Force, aber das lief auch nicht besonders toll. Es hatte echt eine niedrige FPS und ich habe dann auch als große Ernüchterung, ich wollte dann Sega Rally Revo drauf spielen. Also dieser eigene Port, der von den Flatout-Machern kommt, finde ich ein super cooles Spiel für unterwegs und das lief leider auch nicht so gut. Also es lief einigermaßen einigermaßen. Ich war überrascht, dass es überhaupt gestartet ist, weil es schon eins der etwas anspruchsvolleren 3D-Spiele ist auf der PSP. Sieht auch heute noch ganz gut aus, aber leider lief das nicht. Dann habe ich das einzige 3D-Spiel, das einigermaßen lief, das war Akuma Hunters. Das ist so ein Simple 2000-Spiel. Da gab es ja so ein paar PSP-Dinger. Das ist auch, also ist ein Budgettitel gewesen, der mit relativ wenig Polygonen auskommt. Das ist halt einfach dieses Markenzeichen von dieser Reihe auch gewesen. Das lief. War jetzt nicht anspruchsvoll, ansonsten bin ich auch bei 2D geblieben. Spectral vs. Generation habe ich getestet, das ist ein Fighting Game, das lief einwandfrei. Es gibt von Tusen gibt's noch zwei so Fighting-Fight-mäßige Spiele, die habe ich getestet, das sind auch 2D-Spiele, die liefen auch einwandfrei, also würde ich genau wie du sagen, alles, was irgendwie 2D ist, da kann man dann wirklich eine Warnung geben, aber sobald es irgendwie dreidimensional wird, wird es, glaube ich, ein bisschen schwer und ist ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass die ganzen Fan-Translations vernünftig drauf laufen von den Rollenspielen. Aber es kann man, die meisten sind 3D, sowas wie The Last Ranker und so, und da will man sich da auch nicht unbedingt die Ruckelorgel geben. Und Motorstorm Apocalypse oder so kannst du, Motorstorm, wie heißt das, Arctic Edge kannst du zum Beispiel komplett vergessen. Also das, was anspruchsvoller ist.
Ja, immerhin, wie du schon gesagt hast, es gibt einiges, was auch noch mit Pixeln funktioniert, mit 2D. Und da sollte man vielleicht, wenn man nicht unbedingt so ein komplettes Set haben möchte, wo alles perfekt darauf funktioniert, würde man von den Platzgründen eher auch nicht alles drauf bekommen. Sollte man sich auf ein paar Sachen konzentrieren. Ich denke mal, wenn jemand so eine Handvoll, ein Dutzend Spiele oder sowas draufpacken kann, wo er sagt, okay, die funktionieren gut und die sind als Option in Ordnung, da finde ich, kann man damit auch leben, aber es ist dann mehr eine schöne Beigabe als denn ein Standard-Feature, womit sie es eben, wie du auch schon vorhin gesagt hast, bewerben eben, weil das Handheld sein soll, was N64, Dreamcast und PSP kann. Es kann es, aber nicht gut.
Ja, genau. Also da nicht blenden lassen, wenn ihr da irgendwie Werbung zum RK 2020 seht. Also alles bis dahin funktioniert, aber diese drei Dinger, wo sie Werbung für machen, das ist so eher so ein Ding. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es ein bisschen besser wird in Zukunft, aber das funktioniert tatsächlich auch nicht gut. Und ich glaube, es wird auch noch eine Weile dauern, bis wir einen Handheld sehen, der das auch wirklich kann. Also das sind ja sehr anspruchsvolle Systeme. Und das Ganze dann wirklich in Taschenformat emuliert reinzukriegen, ist jetzt auch nicht unbedingt einfach. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Ja, ich hatte es am Anfang ja auch schon mal gesagt, dadurch, dass es so enorm fragmentiert ist, ne, du hast ja so viele Hersteller, die dann Handhelds auf verschiedener Basis mit anderen Bauarten umsetzen, anderer Screen, andere Knöpfe, andere Gamepads oder sowas drin sind. Wo ich das Problem immer sehe, es gibt ja selten Verbesserungen bei solchen Geräten. Es gibt zwar nochmal eine Nummer, die dann höher ist, eine Modellnummer, die rauskommt, aber auf einmal sind die Knöpfe komplett anders angeordnet, als ob ein komplett anderes Team irgendwie dran gesessen hat. Und das ist so dieses Unstete, was reinkommt. Du kannst nicht sagen, okay, sie machen es beim nächsten Handheld besser, vielleicht warte ich noch eine Generation ab, sondern du bist fast darauf angewiesen, was ist gerade am günstigsten dort in der Bauweise oder welcher Technik können wir uns bedienen, welche Open-Source-Sachen können wir mitnehmen. Und deshalb ist es meist besser, wenn man noch nicht so ein Handheld gekauft hat und jetzt noch abgeschreckt ist und sagt, ich warte noch auf das und das und das. Du hast hier die ganzen Webseiten genannt. Und falls ich mal eins in die Hand bekomme, was interessant ist, was ich testen kann, werde ich es natürlich dann auch versuchen. Aber da ist es am ehesten, informiere dich über jedes Gerät einzeln und nicht pauschal darauf hoffen, dass die nächste Version immer besser ist, weil das ist nicht garantiert.
Genau, das stimmt. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe so ein paar Geräte jetzt auch so im Vergleich irgendwie gehabt und so. Und manchmal ist das wirklich so, dass derselbe Brand dann ein Gerät rausbringt, das dann was als Neues bewirbt, aber in Wirklichkeit ist es halt von der Performance auch deutlich schlechter als das, was sie davor rausgebracht haben. Und da muss man wirklich sich auf Leute verlassen, die das dann als Content dann auch wirklich anbieten, die sich drauf spezialisieren, die sagen so, ich gebe jetzt jeden Monat dann auch wirklich die Kohle aus und mache diese Testvideos. Das lohnt sich auch echt, das zu vergleichen. Also wer sich dafür interessiert, da einfach gucken. Und meistens, also der zum Beispiel, der Wicked Gamer, der Typ aus den Niederlanden, der schreibt es oft auch schon in das Video rein. Also bei 30 Videos im Monat, da jetzt die Überblick halten, ist ja schon so ein Ding. Hier, es geht 10 Minuten, aber er schreibt meistens auch direkt in den Titel, so bester Handheld, der diesen Monat rausgekommen ist. Da kann man sich auch schon, glaube ich, ganz gut orientieren. Ansonsten nicht blind kaufen. Also das sowieso nicht. Würde aber sagen, dass das RK 2020, wenn wir es jetzt so als Fazit formulieren, schon eine ganz gute Wahl ist. Es ist eher so eine schon fast eine moralische Entscheidung, ob man den erwerben möchte oder nicht, weil das ist ja eigentlich ein Klon von dem Odroid Advance ist, Go Advance. Und davon gibt's jetzt mittlerweile auch ein paar Klone mehr, die in der Zwischenzeit, als das hier dann aufgeschlagen ist, dann auch irgendwie aufgetaucht sind. Also so schnell geht's halt wirklich. Es sind wirklich, ich glaube, 3-4 andere Geräte, die quasi dieselben Specs haben, die vielleicht nochmal einen Chip austauschen oder so, aber die quasi dasselbe machen, plus anderer Formfaktor. Es geht rasend schnell auf diesem Markt. Und aber das, was wir jetzt hier so in der Hand haben, ich würde sagen, wenn man nicht warten kann, wenn man nicht auf den Odroid Advance Go warten kann und sagen, ich bin auch cool damit, jetzt einfach eine Kopie zu kaufen und so, dann ist es wirklich keine so schlechte Wahl.
Genau, einfach mal informieren und dann sehen, wie ist das mit der Technik zustande gekommen, haben die Lizenzen oder sowas, wie wohl fühlt man sich dabei, muss man für sich selbst entscheiden und dann schauen, weil es da vielleicht so viel Auswahl gibt oder warte ich drauf und hole mir ein offizielles Gerät, funktioniert es dann damit besser. Ich meine, ich teste solche Sachen aus, wenn die Möglichkeit mal da ist, ne, und würde auch keine generelle Empfehlung immer für ein Gerät oder ein anderes aussprechen, weil es da so viele verschiedene Ansprüche gibt, die jeder hat. Ich persönlich, ich habe jetzt, wie gesagt, so viel hier von denen auch rumliegen und die gebe ich dann weiter an Leute, die dann keine solche mehr haben, damit die mal auch ein bisschen was zum Spielen haben. Ich bastel gerne mit sowas und ich fand sowas wie das GPI-Case zum Beispiel sehr interessant, ne? Was ja quasi ein nachgemachter Game Boy Classic ist, aber mit Farbscreen, wo du selber ein Raspberry Pi Zero Board einbauen kannst. Und als Modul, ne? Und solche Sachen finde ich spannender fürs Basteln, weil du auch selber nochmal Möglichkeit hast, da an Stellschrauben zu drehen, als jetzt diese komplett vorgefertigten Sachen zu bekommen. Dann fehlt da aber auch meist natürlich, weil die Power nicht so hoch ist, dass du sowas wie Dreamcast und anderes Zeug ausprobieren kannst. Wer gut betucht ist, der kann sich ja vielleicht sowas wie, wer ist das? Das GPD Win XD, glaube ich, ist mittlerweile die aktuellste Version, was ja fast schon so ein kleines Mini-Netbook ist, was so den Formfaktor vom 3DS hat mit Aufklappen, dass du richtig Windows installieren kannst und da offizielle Emulatoren, die für Windows gedacht sind, benutzen kannst. Oder auch das Nvidia Shield, was auch nochmal häufiger empfohlen wird. Dann bist du aber in Preisregionen eben, die bei mehreren hundert Euro liegen und dann kannst du nicht von so einem Wegwerf-Handheld versprechen.
Ja, ja. Der Shield ist fantastisch. Ich habe die TV-Version, da ist ja ähnliche Sachen drin verbaut. Der ist also, was Emulation und so betrifft, ein Biest. Also am Rechner, am Fernseher will ich die Fernsehversion, die TV-Version, die will ich überhaupt gar nicht missen. Ich habe mir davon sogar zwei geholt, um extra einen noch an Beamer anschließen zu können irgendwie. Geiles Teil. Aber kostet halt auch 200 Euro und ist, da ist die Verfügbarkeit aufgrund der Beliebtheit natürlich auch ein bisschen knifflig. Ist halt so ein Ding. Aber du hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt. Wegwerf-Handheld. Obwohl das Ding eigentlich schon relativ wertig ist. Ich bin so ein Typ, ich habe nicht so gerne meine Switch dabei. Ich hau meine Switch nicht so gerne einfach in die Tasche, wo lauter anderer Kram ist, wo auch eine Wasserflasche drin ist und so anderes drin. Weil ich immer denke, ich habe jetzt 250 Euro für das Teil ausgegeben und irgendwie ist mir ein bisschen zu wertvoll und ich bin auch so paranoid und packe auch immer Schutzfolien drauf, so Panzerglasfolien und sowas, die ich mir dann extra dafür bestelle und so ein Scheiß. Also ich bin bei solchen Geräten, also obwohl sie natürlich dafür gemacht sind, für den mobilen Einsatz, ich traue mich nicht. Irgendwie denke ich dann so, eigentlich habe ich das nicht so gerne dabei. Ich sitze lieber zu Hause und habe das schön gemütlich dann im Dock und so und gehe auch immer sehr vorsichtig damit um. Ich finde gerade bei solchen günstigeren Emulator-Nets finde ich halt nett, dass man auch sagen kann, okay, ich kann es auch wirklich einfach mal in die Tasche pfeffern, ohne mir jetzt groß Gedanken machen zu müssen. Und das, ich habe auch keine Schmerzen damit, wenn es mal irgendwie runterfällt, versehentlich oder irgendwas anderes passiert. Dafür finde ich diese Handhelds eigentlich ganz cool.
Ja, also ich habe zum Glück diese Ängste bei der Switch jetzt nicht. Ich pfeffer sie zwar nicht so in meine Tasche, aber ich habe immerhin noch ein Case mir dafür geholt, wo auch ein paar Spiele reinpassen, falls die SD-Karte zu voll ist. Aber man muss eigentlich schon ein bisschen so über den Hubbel hinwegkommen, weil ansonsten, ich kenne ja auch genug Leute, die so mobile Geräte, ich brauche auf jeden Fall einen Screen Protector und ich brauche nochmal extra mit Watte ausgestattete Verpackungen, wo ich dann alles hier und so weiter reinstecke. Und die sind meist von der Bauweise entweder so stabil oder so günstig im Einkauf, dass man vielleicht diese Ängste ablegen kann, wenn man dann zu empfindlich ist. In den meisten Fällen, who cares, wenn da ein kleiner Kratzer drauf ist bei so einem Handheld.
Genau, ich habe mir jetzt halt aber trotzdem halt, also es gibt zum Beispiel, man kann so Schutzfolien auch nach Maß bestellen, zum Beispiel bei Schutzfolien 24 oder so, da könnt ihr einfach googeln und das kostet.
Das hast du dir ausgedacht.
Nee, es heißt wirklich so, es heißt wirklich so.
Wirklich?
Ja, Schutzfolien 24. Wenn du irgendwas suchst im Internet, gib einfach den Suchbegriff von 24 ein, das findest du garantiert, findest du da
Mach mich fertig.
Aber es funktioniert. Also die haben, also da habe ich schon ein paar Mal bestellt, du kannst dann halt einfach dein Maß angeben. Du kannst halt wirklich sagen, was willst du da als Maß haben? Und da kostet eine Folie jetzt nicht wesentlich mehr als die vorgefertigten. Also du, weiß nicht, gibst für eine Folie zwischen 5 und 7 Euro aus in dieser Größe und so, je nachdem, wie viele du bestellst. Da wird immer so ein Preis berechnet, je nachdem, was für eine Menge du machst und wie oft die Maschinen quasi, wie viele Varianten die raushauen können. Ich habe jetzt für das Ding dann irgendwie nochmal 7 Euro ausgegeben, um so eine Schutzfolie drauf zu haben. Und seitdem packe ich es wirklich auch einfach in die Tasche. Also zerkratzte Bildschirme finde ich immer ungeil. Die kommen ja auch automatisch zustande, wenn man es einfach in die Tasche pfeffert. Aber seitdem ich das Teil drauf habe, seitdem ist es quasi so mein, nehme ich jetzt mal schnell mit. Also es liegt immer irgendwie in der Nähe von der Tür und kann ich dann auch immer mit rausnehmen. Und das ist echt okay. Und bei 3 Stunden Akkulaufzeit hat man auf jeden Fall die Bahnfahrt damit ein bisschen versüßt.
Ja, genau. Wenn man es lange Zeit am Stück spielt, hat das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen heiß wird. Mhm. Ne? Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Also es kann aber auch am Wetter momentan liegen, dass es allgemein so heiß ist.
Ja.
Aber normalerweise sollte man damit gut zurechtkommen. Es wird nicht von alleine heiß, man muss es schon spielen. Also es brennt kein Loch in die Tasche.
Kommt auch auf das Spiel an, hatte ich das Gefühl. Also so 3D-Spiele, das burnt die Batterie schon deutlich mehr weg. Also da bin ich auch manchmal auch nur bei 2,5 Stunden gewesen. Aber sagen wir mal, so Game Advance Emulation ging eigentlich immer ganz gut mit 3,5 und hatte ich auch nicht so dieses Hitzeproblem. Ist jetzt aber, du hast recht, völlig schwer zu beurteilen. Also jetzt ist jede Bewegung ja mit einem sehr großen Wärmeaufwand verbunden. Ich glaube, das müsste man im Winter noch mal testen, wie warm es tatsächlich wird. Aber es ist uns auf jeden Fall noch nicht in der Hand explodiert. Das ist auf jeden Fall schon mal.
Genau, also
kommt auch
so, sofern, sofern wir bis zum Winter nicht neue Handhelds haben, die das ersetzt haben.
Ja, ich glaube auch, dass es dadurch, dass hat es ein CE-Zeichen? Ich sehe jetzt hier keins auf dem Cover. Das wäre vielleicht noch mal eine Frage.
Ach, das ist auf dem Wi-Fi-Chip drauf, kannst du nicht sehen.
Phantom-CE-Zeichen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, da sind wir aber keine Experten. Also ich sehe jetzt auf der Packung nichts, aber ich wette, wenn man die Originalverpackung aussieht, dann werden Sachen. Also ich glaube, sonst wäre es auch schon längst bei Amazon verschwunden. Ich glaube, dann haben wir alles Wichtige gesagt. Ne? Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich
denke mal, ja.
Also es ist auf jeden Fall, es ist so preislich im Mittelfeld, kann man empfehlen, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt. Also ich denke, es ist okay. Interessant.
Ja, der größte Vorteil ist tatsächlich, dass du RetroArch da drauf benutzen kannst, ne? Weil diese spezialisierte Software, ich konnte die nie so einstellen, dass die vernünftige Scaling oder Scrolling hatte, ne, bei vielen anderen Handhelds. Und hier weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. Und es ist eine berechenbare Größe. Also das ist für mich fast schon der wichtigste Vorteil am Handheld.
Ja, das ist echt ziemlich cool. Gregor, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das RK 2020 zu sprechen. Wo finden die Leute dich denn im Internet?
Genau, ja, gern geschehen. Hat mich davon abgehalten, dann richtige Arbeit zu tun zwischendurch. man kann mich gerne unter anderem auf rpgheaven.de besuchen. Da mache ich schon seit längerer Zeit dann viel YouTube-Krams beispielsweise. Nicht nur über Rollenspiele, sondern auch über Retro-Geschichten. Und bin natürlich auch noch in anderer beruflicher Hinsicht auf rocketbeans.tv unterwegs, also dem Internetsender. Betreue da solche Formate wie den Retro-Club, wo ich auch gerne mal solche Hardware und alte Spiele vorstelle. Den Plauschangriff-Podcast mache ich. Ich moderiere das Nerdquiz. Also da sind sehr, sehr viele Sachen. Schaut euch einfach im besten Fall entweder auf rpgheaven.de, auf rocketbeans.tv oder auch, wenn es speziell nur um die Podcasts geht, auf plauschangriff.de um. Da ist auch nochmal alles gesammelt.
Ich würde auch ganz gerne hier an der Stelle nochmal RetroClub explizit empfehlen, weil ihr da auch so ganz coole Themen habt, wie zum Beispiel Modding von alten Konsolen. Das fand ich super interessant, die Folge, die ihr dazu gemacht habt. Mhm. Also was kann man machen, um die alten, hatten wir ja gerade vorhin angesprochen, was kann man machen, wenn das Laufwerk irgendwie kaputt ist, welche Geräte gibt's da, welche Reparaturmöglichkeiten, welchen neuen Ersatz, so in Form von SD-Kartenadapter. Da extra noch eine eigene Folge mitgemacht. Mit Fabian war da, glaube ich, dabei, ne?
Genau. Fabian hatte sich sein GameCube mit einem SD Ersatzlaufwerk sozusagen ausgestattet, wo man das eigentliche Laufwerk, hat es ja auch schon erwähnt, für andere Geräte, dass man über SD-Karte die Spiele dann zocken kann, einfach weil der Verschleiß mittlerweile so groß ist, ne, von den richtigen Laufwerken. Und irgendwann verrotten auch leider unsere Discs, die wir in der Sammlung haben, ne, und da hilft es, wenn man das digital irgendwie umwandeln kann.
Ja, hoffentlich, also ich hoffe, dieser Disc-Rot, das macht ja richtig Angst, ne, ich hoffe, dass wir die Discs uns noch alle überleben. aber die stimmt, auf Dauer, nichts ist von Dauer, also klar, auch Plastik löst sich irgendwann halt mal auf. Und da ist es immer ganz gut, über solche Sachen nachzudenken. Also kann ich an der Stelle nur empfehlen, super interessante Folge. Fabian hat sehr viel Know-how mitgebracht und so. Mhm. Was nur noch gefehlt hätte, ist, dass ihr so ein bisschen Pimp My GameCube inszeniert hättet, so mit, wie es irgendwann mal mit diesem Eimer gemacht hat bei Game One war das, glaube ich, noch, ne? Das fand ich geil.
Ja, es ist schon zu längerer Zeit her. Aber wenn die Zeit und die Gelegenheit da ist, werden wir bestimmt noch mal extra solche Geräte pimpen. Wer Technik interessiert ist, auch danke nochmal für den Hinweis. Ich sitze auch gerade in einer speziellen Retro-Club-Folge dran, wo es um SSD-Festplatten bei älteren Konsolen geht. Und nicht nur PS4 und Xbox One, sondern ich mache gerade auch ausführliche Speedtests mit PS3 und anderen Geräten. Und da haltet mal gerne Ausschau. Das ist nämlich dann, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen.
Testest du auch den Mode für den Dreamcast?
Nee, den noch nicht. Der ist noch im Backlog sozusagen. Aber wenn der bei mir eintrifft, das ist auch eingeplant, das zum Beispiel auf dem Dreamcast und auch auf dem Saturn zu testen. Das wäre für mich fast sogar noch spannender.
Mega geil, da freue ich mich drauf, bin ich auch super interessiert dran. Gregor, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen bestimmt wieder zusammenkommen, weil so viele Japan-Spiele jetzt rausgekommen sind.
Endlich mal.
Endlich kommt 13 Sentinels raus.
Ja, endlich, verdammte Scheiße. Ich hab's noch nicht angefangen, aber ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch super gespannt. Und viele, viele andere Sachen, auch Nis America und so. Ich glaube, Themen geben uns da nicht aus. Bin mir sicher, dass wir an dieser Stelle hören. Ich würde dich auf jeden Fall gerne wieder einladen.
Ja, danke für die Einladung und dann einfach beim nächsten Mal Bescheid sagen.
Alles klar. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, tschüss.